Kurt, Klappe. Hallo Philipp.
Hallo Antonia. Na, du.
Heute
du.
Möchte ich kurz mal darauf eingehen, was die ganzen Zuhörer nicht sehen oder hören.
Ja.
Die ganzen, wie heute zum Beispiel, die ganzen Vorbereitungen und dann müssen wir über dieses Gerät, dann geht das nicht, weil das nicht klappt und etc. etc. Und wie gut wir das doch eigentlich am Ende immer schaffen, uns dann doch zusammen zu telefonieren oder zusammen zu, wie sagt man das, digitalisieren.
Ja, das ist wirklich gut. Da haben wir uns auch in den 2,5 Jahren, haben wir auch Riesenschritte nach vorne gemacht.
Also, wir haben Riesenschritte. Wir haben sowieso Riesenschritte also, nach vorne.
Am Anfang haben wir gemerkt, inhaltlich ist das bei uns alles kein Problem. Die Technik hakt hier und da. Dann haben wir uns Hilfe geholt und seitdem läuft das eigentlich wie geschmiert. Naja, so.
Und die Hilfe sah so aus, dass wir Zoom nehmen.
Wir nichts verändert haben. So, Antonia, du
dass
hier.
Dass wir gar nichts verändert haben.
Du hier und nicht in Hollywood. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören.
Ja. Ich freue mich auch, es ist schön.
Das ist schön.
Es ist schön, mal wieder jetzt wirklich nur über die Vögel zu reden, abgesehen natürlich, dass wir kurz ein Feedback geben, was passiert ist, nämlich, dass wir jetzt prominent sind.
Ja, wir sind.
Nur das, was jeder hier weiß.
Der das noch nicht mitgekriegt hat. Wir hatten eine schöne Zeit in Hamburg. Wir hatten einen guten Auftritt in der NDR Talkshow. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben ein tolles Feedback von unseren treuen Fans bekommen, was uns eigentlich noch mehr freut, weil wirklich alle gesagt haben, wir hätten das gut gemacht. Und da freue ich mich wirklich drüber.
Wir haben das auch gut gemacht.
Ja.
Ich fühlte mich während des Auftritts und danach gut. Und das, muss ich sagen, ist doch schon mal sehr schön, dass man irgendwie über etwas redet, wo man sich, was man liebt, wo man sich sicher fühlt und wo es nicht um einen selber geht, sondern um das Gute sozusagen. Das gute Gefühl, aber auch die gute Message.
Ja, muss ich auch
und das
sagen.
Das finde ich haben wir gut gemacht, oder?
Genau, und mich hat das trotzdem, wie gesagt, gefreut, dass so viele das geschrieben haben, weil das war auch so eine ehrliche Reaktion. Habe ich einfach, wir waren natürlich aufgeregt, aber ich war auch sofort nicht mehr aufgeregt, als ich gemerkt habe, wir haben wirklich was zu sagen. Und das ist irgendwie das, was mich, was uns einfach sehr gut gelungen ist, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. So, man kann übrigens das Ganze sich nochmal angucken und auch ohne den ganzen Rest. Also man kann nur diese Viertelstunde sich angucken. Nur mal so als Tipp, weil sonst müsste man ganz schön lange vorspulen. Ja.
Allerdings.
Sind ganz viele Leute extra wach geblieben für uns. Auch ganz, ganz lieben Dank.
Und das fand ich, das hat mich auch
Ihr dürft ruhig zugeben, dass ihr
gerührt, wie viele,
weggenickt seid. Ist in Ordnung.
Wie viele Leute, die auch mir sehr nah sind, sich da die Zeit genommen haben. Und das finde ich wirklich süß, das live zu sehen, also halb live. Aber
so.
Ja, ganz süß.
Aber jetzt back to the roots, würde ich sagen. Wir kommen nämlich hier aus diesem Setting. Das ist eigentlich die Wurzel von uns. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt wieder zurückgekehrt sind. Und endlich wieder.
Wir sind still Jennys from the
Jenny
block.
From the block.
Don't be fooled by the rocks that I got.
I'm still Jenny, from,
Jenny
the block.
From the block.
Wow. That's right. Warum ist das eigentlich noch nie gelaufen?
weil das ist, hat sie kein Wort. Sie hat nicht Vogel gesagt.
Da hatten wir aber schon einige Lieder, die sehr weit interpretiert, was mit Vögeln zu tun haben. Aber gut, können wir uns ja merken.
Ja.
Das Witzigste ist übrigens, wir machen ja so ein paar Lesungen, können wir auch gerne nochmal durchtickern. Für alle, die nicht bei Instagram sind, machen wir auch noch. Aber das Witzigste ist, dass ich so ein paar Reaktionen gekriegt habe von Leuten, die geschrieben haben, singt ihr auch? Und am Anfang dachte ich so, ha, 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 bestimmt nicht. Und dann haben das aber immer mehr Leute geschrieben. Und dann dachte ich so, irgendwie meinen die das ernst. Aber natürlich singe ich nicht. Aber es ist natürlich lustig. Die Vorstellung, dass wir zu einer Lesung einladen und dann erstmal schön gemütlich da eine Stunde so Duette singen.
Ja, sag das nie. Jetzt sagst du, natürlich machen wir das nicht, aber you never know.
Ja, ja, natürlich.
Ich meine, jeder, der diesen Podcast sich anhört, weiß, wie gerne wir singen. Also es könnte natürlich, wenn die Stimmung gut ist und dann you never know.
Vielleicht lesen wir nicht ein einziges Wort aus unserem Buch, sondern singen einfach die Playlist komplett, die wir angelegt haben. Wir werden sehen.
Ja, auch das, da möchte ich jegliche Möglichkeiten haben, mich zu entfalten.
Genau.
Da kann ich schon mal sagen. Da gibt es keine starren Vorgaben hier.
Nein, ihr könnt gespannt sein.
Ich möchte jetzt über die Vögel reden.
Ja.
Ich habe hier nämlich einen Notfall auf meinem Balkon.
Oh. Oh, was passiert?
Ich habe hier seit vorgestern oder seit gestern eigentlich ist ja mir das erste Mal aufgefallen, ein Sittich, der aufgeplustert auf meinem Käfig. Du weißt, der Käfig, der um meine den Futterstab umge wegen den Tauben, Pipapo, kennt jetzt mal jeder. Aber da saß er aufgepustert und hat ein bisschen Äpfelchen gegessen. Und da dachte ich schon,
nicht gut.
Der wirkt irgendwie ja aufgepustert und auch so sehr ruhig und nicht schreckhaft oder irgendwas, sondern eher so sehr müde. Und jetzt sitzt der da hinten, also er war hier, hat wieder ein bisschen Äpfelchen gegessen und jetzt sitzt er da hinten, ich sehe ihn genau auf der Terrasse vor meiner Terrasse, ganz aufgeplustert mit Köpfchen in seinen Federchen drin.
Das ist nicht gut.
Und reagiert auf gar nichts. Also die Vögel fliegen über ihn hinweg und nichts.
Nein, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Und wenn du mich fragst, ist, wenn man jetzt nichts tut, ist das auch bald das Ende. Also so sitzen Vögel eigentlich kurz vorm Ende da. Tut mir leid, das so klar sagen zu müssen. Aber was du natürlich machen kannst, in so einem Fall, man kann ja nicht jedes Tier retten. In so einem Fall aber hast du ja schon eine emotionale Bindung. Natürlich kannst du damit zum Arzt gehen. Also why not? So, musst du dir überlegen.
Also ich meine, das Thema Arzt und Vögel möchte ich mal ganz kurz ansprechen. Hier in Köln gibt es zwei Arztpraxen, von denen ich weiß, die mit Wildtieren oder auch Vögeln, also Wildvögeln, auch arbeiten. Die meisten anderen, von denen ich gehört habe, auch in Berlin, die schläfern die Tiere direkt ein.
Ja.
Manche tun sogar so, als würden sie was machen und dann machen sie es nicht. Ich habe hier wirklich leidliche Erfahrungen gehabt.
Ja, ich weiß.
Deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig.
Ja, aber das ist natürlich jetzt so eine Sache, mehr kann ich da auch gerade gar nichts zu sagen, weil ich habe das übrigens mit Hühnern ganz ab und zu mal, ich habe ja Hühner und die, ganz selten passiert das, dass mal eins irgendwie krank ist und man merkt, oh, und da würde ja jeder im Dorf auf dem Land, meine Oma hätte das auch gemacht, rübe ab, ne? Also ist wirklich so. Da sagt ja keiner, geh mal zum Tierarzt. Ich mache das natürlich trotzdem. Und da wurde, weil ich einen kenne, der das macht, obwohl das verboten ist, du darfst mit einem einzelnen Huhn, darfst du nicht zum Tierarzt gehen. So. Egal. Hat was mit, hat was...
Weil das ein Nutztier ist.
Ja, genau. Egal. Ich nenne jetzt auch keine Namen, weil ich möchte hier niemanden reinreiten. Ich hoffe, niemand weiß jetzt, wo genau ich hingehe. Nee, ne? Weiß eigentlich niemand. Kann nicht weiterreden, ne? Gut.
Das weiß niemand, gut.
Philipp. Nein, weil das wirklich, das ist so ein halb legales Ding einfach, ne? Und das finde ich, ist ja auch so ein Fall. Also, du musst das jetzt einfach abwägen. Geh, wenn du eine gute Adresse weißt, geh. Und sonst weiß ich nicht, was du tun kannst. Tut mir leid.
Naja, also wenn ich ihn überhaupt bekomme, ne? Ja. Er sitzt ja jetzt gar nicht mehr bei mir auf der Terrasse, aber er ist mir gestern schon aufgefallen und dann frage ich mich natürlich, was kann so ein Sittich haben? Was kann das sein?
Also.
Also das finde ich interessant, weil ist das ansteckend oder ist das...
ja klar, das kann...
Das sind so Fragen, die stelle ich
mir. Das kann alles sein. Ich meine, die können auch ganz doll erkältet sein und so. Ich meine, er kann auch uralt sein, so. Also das ist alles, was man...
Nee, ist er nicht. Er ist eher jung.
Was man nicht weiß. Und ich meine, in den meisten Fällen ist ja so, dass die Vögel einfach still und heimlich sterben und sich ins Gebüsch zurückziehen oder so, ne? Also wir kriegen das ja oft nicht so
übrigens
mit.
Übrigens hat meine Tochter oder irgendjemand mich letztens gefragt, was ist eigentlich mit den Vögeln, die sterben? Wo sind die? Weil man so selten Vögel sieht. Und dann habe ich gesagt, wie du schon richtig jetzt eben meintest, die ziehen sich dann zurück. Oder im schlimmsten Fall ist natürlich ein Unfall oder so. Aber eigentlich ziehen die sich zurück und man findet die gar nicht, weil sie natürlich entweder direkt auch von anderen Tieren gegessen werden oder einfach im Dickicht sind.
Ja.
Ne?
Und, plus die meisten kleinen, ich sag mal Singvögel, das Thema hatten wir ja schon mal, sterben nicht von alleine, sondern werden gejagt oder und dann natürlich gefressen. Das ist tatsächlich so, dass die in der Nahrungskette ja auch ganz weit unten stehen. Und wenn sie so sterben, wie du schon gesagt hast, geht das ziemlich zügig, dass es gibt auch in Städten natürlich Füchse und auch Aasfresser, die sofort aufräumen. Ne? Wenn sie es mitten auf der Straße liegen, vielleicht nicht, aber in so Gebüschen schon. Und das wäre sogar eine gute Überleitung zu unserem Tagesvogel. Denn der, wenn ich so schnell schon überleiten darf, das ging jetzt sehr schnell, mir ist neulich wieder aufgefallen, dass Elstern man sagt ja auch so zu vielen Rabenvögeln, sagt man Gesundheitspolizei, das ist glaube ich das falsche Wort, aber die fressen ja auch total viel Aas und räumen so auf. So. Eventuell könnte sogar eine Elster tote Vögel wegräumen, glaube ich.
Absolut. Absolut. So habe ich die Elster ja auch kennengelernt in meinem heimischen Gefilden in Köln-Braunsfeld. Im Garten waren die wirklich gut vertreten, genau wie die Amseln, über die ich ja schon oft gesprochen habe. Und ich möchte, bevor wir jetzt über die Elstern anfangen, zu reden, weil ich habe so ein paar Erinnerungen, die ich teilen möchte, sagen, dass ich verwundert bin, dass wir erst nach so vielen Folgen die Elstern machen, weil die wirklich auch Vögel sind, die mich mein Leben lang schon begleitet haben und bis heute, jetzt gerade fliegt eine auf dem Baum vor meinem Fenster, unglaublich, begleitet haben und deswegen natürlich kann ich auch viel erzählen und muss dazu sagen, wie bei vielen auch, die Erinnerungen sind manchmal auch nicht so schön. Also wir hatten viele Amseln im Garten und die haben natürlich da auch genistet und hatten da Jungvögel und ich kann mich erinnern, das ist jetzt nur eine Erinnerung, dieses Geräusch von Elstern, das kennt ja jeder, das kann ich gleich mal abspielen, ein ganz bekannter Ruf, ich glaube, in ganz Deutschland überall zu hören.
Ja.
Ich habe das immer gehört und dachte, oh nee, jetzt kommen die wieder, die Deppen.
Hau
weil
ab.
Das waren dann immer eine Gruppe.
Ja.
Ja, genau, das war dann immer eine Gruppe von Vögeln und ich wusste, ich habe ja Amseln geliebt, man hörte schon an den Ticklauten, tick, 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 okay, jetzt kommen Vögel, ne? Mhm.
Also Feinde, du meinst diese Warnrufe von den, Feinde, von den kleinen, ne?
Genau,
Vögeln.
Ja. Mhm. Genau, diese Amsel-Warnrufe, ja, die wir vielleicht auch alle kennen und ja, und dann ging es richtig los, ne? Dann kamen die zwei, drei und haben dann die kleinen Flügge-Vögelchen, die gerade aus dem Nest sich versteckt haben in unserem Garten, um da noch gefüttert zu werden von den Eltern, haben die dann, das war wirklich brutal, und haben die dann sozusagen eingekesselt und gesucht und verwundet. Und es war wirklich so schlimm und ich hatte so viele Momente, wirklich, wo ich weinend da stand und die auch versucht habe mit so Ästchen wegzufuchteln, damit diese, aber ich konnte natürlich nichts machen, ja. Die sind ja dann nachts gekommen und so. Und es war wirklich tragisch,
ja.
Tragisch, was ich da miterlebt habe. Und zeitweise, muss ich sagen, waren die Elstern nicht meine Lieblingsfrau.
Ja, so. Kann ich verstehen. Ich würde jetzt mal sagen, um jetzt mal meine persönliche Stimmung etwas aufzulockern, ich habe zum Glück das so hautnah noch nie erlebt. Ich weiß das, dass Elstern das machen, so. Ich weiß auch, dass sie irgendwie das sind ja Allesfresser, die fressen übrigens auch bei mir jeden Tag am Futterhaus Körnchen und so, aber eben auch sehr viel tierische Kost und vor allem zur Brutzeit habe ich gelesen, zu 95% tierische Kost. Am Anfang ganz kleine Sachen für die kleinen Elsterleins, also irgendwie kleine Insekten, Spinnen und so, aber gegen Ende eben auch natürlich, ich sag mal so, Wirbeltiere und dann ist da natürlich so ein Spatzenbaby oder so ein Vogelbaby. Ja, komm, let's face it, wenn du so eine kleine Amselbaby, was noch im Nest sitzt, wenn die Elster das Nest entdeckt, dann ist so ein nacktes Amselbaby ist ja wie eine dicke Raupe. Also, das ist natürlich für die Jungvögel perfekt. Es geht ja wirklich nur um Nährstoffe, also um Eiweiß und Co. So, das ist eben Natur. Was ich aber super spannend finde, ich habe das zum Glück so hautnah noch nicht erlebt. Mein Verhältnis zu Elstern ist in den letzten Jahren, seit ich hier auf dem Land wohne, ein sehr inniges, weil ich die ganze Zeit, vor allem jetzt um diese Jahreszeit, dieses Paarverhalten beobachte, und weil sie so verliebt sind gerade. Und das finde ich so schön.
Ja, das stimmt.
Deswegen werfe ich das jetzt einfach mal ein, was für mich die Elster bedeutet. Und das liegt daran, dass ich eben diese schlimme Seite noch nicht so erlebt habe, ist eben dieses Miteinander. Es geht im Januar los. Die Nester sind ja auch hoch oben in den Bäumen. Die gehen ja auch meistens nicht weg. Wir haben eins im Garten in einer unglaublich hohen Birke. Es ist oft der höchste Punkt in der Umgebung, wo diese Nester bauen. Und das sieht man im Winter natürlich noch besser. Das ist da seit Jahren, dieses Nest. Zwischendurch wohnt der Turmfalke da drin, der ja keine eigenen Nester baut. Daran sieht man übrigens, wie wichtig das ist, dass die Elster Nester baut, weil die wiederum auch ein Haus sein können für andere Arten. Und im Januar, dann ging das los, dass dieses Elsternpärchen hier mit diesem, es gibt verschiedene Geräusche. Es gibt so ein böses, weiß ich nicht, das ist so ein Scheckern, würde ich mal sagen.
Ja, das spiele ich mal vor, ja. Das habe ich, warte.
Und es gibt auch so ein das liebevolles.
Das möchte ich direkt abspielen. Und ja, das gibt, also ich habe beides hier. Das ist wirklich eine ganz gute Aufnahme, habe ich mich auch gefreut. Und weil das ja auch Rabenvögel zur Rabenvogelfamilie gehört und die sind auch sehr, können auch sehr variieren.
Ja.
So, es kommt.
Und, ja, genau. Mhm. Das Kohlmeißchen ist auch schon da. Ja.
Aber habt ihr dieses Tittittittitt? Das ist dieses, ja, also genau. Dieses, ja, ne? Das ist dieser typische ja. Elsternruf.
Genau. Und die sind sehr variabel, da hast du recht. Also, so typisch Rabenvogel eben.
Ich habe es ausgemacht.
Ja, genau. Ja. Aber es ist eben so, ich habe eben beobachtet, wie die, wenn die zu zweit sind, so. Und ich finde es einfach so niedlich. Die sind ja ihr Leben lang zusammen. Das ist bei denen sehr gut erforscht. Wenn ein Partner stirbt, dann wird sich Ersatz gesucht. Aber im besten Fall bleiben sie lange zusammen. So. Und jedes Jahr im Januar geht es trotzdem wieder los, dass die so eine kleine Balz machen und sich wieder übereinander freuen und sich wieder so anfangen, zu begehren. Und das kann man richtig sehen.
Ja.
Wenn man das mal,
gerade jetzt,
ja.
Die letzten zwei Wochen.
Genau, und das geht dann setzt es auch wieder aus. Also ich habe beobachtet, dass wir hatten hier nochmal so minus 10 Grad, dann war wieder ein bisschen Pause. Aber wenn es wieder so wärmer wird und dann kommt die Sonne mal raus und so, dann ist das, also da geht mir das Herz auf, wie die beiden hier miteinander umgehen. Das ist so schön zu beobachten einfach. Da vergisst man eben auch schnell, dass sie kleine Amselbabys fressen. Aber das ist die Natur. Ich meine, das machen auch andere Vögel.
Absolut.
Und wenn der Mensch nicht bis in jede mini kleine Ritze vordringen würde und überall Glasscheiben bauen würde und was nicht alles tun würde, dann wäre dieser Verlust für viele kleine Singvogelarten auch echt vertretbar. So, das mal kurz zusammengefasst.
Ja, und er ist ja auch jetzt schon vertretbar. Es gab ja so Zählungen, die ganz klar bewiesen haben, dass wenn der Elster, die Elsternpopulation mehr wird, dass die Singvögel nicht abnehmen.
Ja, genau.
Also daran liegt es
genau.
Nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, es sind ja sehr, sehr neugierige und kluge Vögel, die total interessant sind. Und die sind natürlich auch so erfolgreich in ihrer Jagd oder in der Suche nach Futter, jeglicher Art, weil sie eben so klug sind. Und es gab hier habe ich gelesen, an der Universität Frankfurt am Main haben die vor Jahren mal so einen Test gemacht und da hat sich dann bewiesen, dass die Elstern eine der wenigen sind oder auf jeden Fall wurde herausgefunden, dass sie eine der Tierarten sind, die im Spiegel sich selbst betrachten und sozusagen erkennen.
Ja. Daran erkennt man so eine gewisse Intelligenz angeblich. Ich habe das auch gelesen und zwar, weil ich dachte, das wäre die Universität in Bochum gewesen, die Ruhr-Uni. Das erwähne ich jetzt nur, weil natürlich Bochum auch mal wieder genannt werden kann in diesem Podcast, tief im Westen. Aber ist auch egal, wo es war. Es gab viele verschiedene Tests und ich habe auch gehört, dass dieser Spiegeltest, ich habe keine Ahnung, eben zeigt, es gibt Tiere oder so, die reagieren eben und andere nicht und dann klebt man da so ein Ding drauf, irgendeinen kleinen Punkt und daran kann man so eine gewisse Intelligenz messen, ne? Das ist das doch, oder?
Ja, die haben einen Punkt auf den Schnabel geklebt und dann hat das Tier sich angeguckt und hat direkt angefangen, sich zu putzen. Das hat den gestört.
Ja, krass.
Dieser Punkt, das musste dann weg sozusagen.
Ja, krass.
Hat sich schnell geputzt.
Ja, genau.
Und das ist, das finde ich aber auch, dass man den Vögeln, wenn man die beobachtet, das auch, abgesehen von diesem Paarverhalten, auch an irgendwie, also an, oder vielleicht denke ich das auch nur, aber ich finde, wenn man die beobachtet, dann merkt man auch, das sind kluge Tiere.
Leider, ja.
So, ne, so hüpfen hier, mal gucken da, dann verscharren sie was zu essen im Boden, ja. dann gucken sie, guckt jemand, und wenn jemand guckt, dann fliegen sie wieder weg. Also die haben schon ihr Leben unter Kontrolle.
Ja, genau. Allein schon, so. Was ich übrigens auch in der Talkshow gesagt habe, wie mir gerade einfällt, was zufällig zur Sprache kam, da habe ich ja auch Eltern genannt, weil mir da gerade kurz vorher aufgefallen ist, dass die gehen und hüpfen können, beides. Und also anatomisch. Und es gibt ja einfach Vögel, die hüpfen immer so, Spatzen, ne? Ping, 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 ping. Und es gibt Vögel wie Tauben, die gehen so. Und Elstern können irgendwie beides. Und ich glaube, dass diese Bewegungsfreiheit, dann fliegen sie wunderschön, manchmal wie ein Schmetterling, das zeigt auch irgendwie, dass sie, also für mich sind es irgendwie so erhabene Vögel, wenn die erstmal losgelegt haben. Oder wenn man sie richtig beobachtet, sind es für mich... Ja, einfach sehr...
Dann siehst du natürlich auch die Schönheit, ja. Ne, wie schön die sind. Ne, manche sagen, die sind schwarz-weiß, aber wenn man die so wirklich in der Sonne mal sieht, das ist ja unglaublich, also unglaublich schön. Ja.
Auch ungewöhnlich für unsere Breiten, also, diese Fleckung. Und ich habe schon wirklich von Leuten, das ist ja eigentlich ein absoluter Anfängerinnenvogel, weil unverwechselbar. So. Aber es gibt ja Leute auch im Freundeskreis, die haben bis vor kurzem sich wirklich überhaupt nicht dafür interessiert und auch keine Ahnung gehabt, und das ist ja auch vollkommen okay. Und dann habe ich zweimal oder so von Leuten ein Foto gekriegt, was ist das denn für ein krasser Vogel? Also als dieser Blick entstanden ist erst, ne? Also ja, so. Und einmal hat jemand gesagt, bei mir ist ein Papagei im Hof oder so. Also ich fand es irgendwie süß, weil es ist natürlich...
Ich glaube, du hast mir das erzählt.
Ja, weil es ist natürlich so, es ist ja genau das, was wir wollen, dass man irgendwie 25, 30 Jahre lang überhaupt diesen Blick gar nicht schärft. Und auf einmal sieht man, was ist das denn Schönes? Und das ist ja eigentlich genau das, was geht. Also man kriegt jetzt vielleicht nicht mehr dieses absolute Nerdwissen rein, was wir haben, was ich habe. Manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mich dann fragen, wie wird man denn so, wie kann ich das alles lernen und so. Das hat gar nichts mit Lernen zu tun. Es geht ja erstmal darum, diesen Blick zu öffnen, zu weiten. Und das hat mir so gezeigt, okay, das geht. Also wenn du nach 35 Jahren auf einmal eine Elster siehst und sagst, was ist das denn für ein schönes Wesen, dann ist schon viel erreicht, muss ich mal so sagen.
Ja, absolut. Und mir ging es übrigens genauso. Ich weiß noch, dass ich irgendwann, ich weiß nicht, wann es war, aber irgendwo da saß und mir eine Elster mal richtig anguckt und gemerkt habe, boah, was ist denn das? Was sind das für Farben? Ja. Dieses Blau an den, dieses Metall, ja, ne? Genau. Die haben ja so ein Metallblau und dann dieser lange Schwanz, der ja auch wenn er in der Sonne ist, total schimmert in vielen Farben, grünlich oder also wirklich ganz interessante Vögel, und das weiß ich auch noch ganz genau, diesen Moment, wo ich gemerkt habe, boah, es sind aber
total.
Die ich ja schon immer kannte.
Ja, genau.
Ich kannte sie ja, genau. Aber ich habe sie eben, nicht angeguckt und dieses bewusste Anschauen, das ist schon bei vielen Vögeln und bei der Elster auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt.
Ja, ich lese mal aus guter Tradition einfach mal kurz nochmal vor, wie Pareys Vogelbuch die Elster beschreibt, ja, auch wenn sie jeder kennt. Ich finde, das manchmal ist übrigens eine sehr schöne Zeichnung drin von der Elster, wo man auch dieses Schillern gut erkennt. Und es ist ein toller lateinischer Name, den ich als Kind schon konnte und ganz stolz war, dass ich was weiß. Pika Pika. So. 46 cm. Langschwänziger, durch das unten weiße, oben schwarze, grün und violett schillernde Gefieder, sehr auffälliger Vogel. Allgemein bekannt, wenig beliebt und oft verkannt. Ach, was für ein schöner Satz. Rufe recht vielfältig. Neben dem schackernden Warnruf, check, check, auch nasal gedehnt, grä, gä, hoch, kiek, kick und anderes. Gesang, ein anhaltendes, heiseres Krächzen, manchmal auch fein zwitschernde, leise Laute. Der Flug wirkt durch den langen Schwanz ein wenig unbeholfen. Auf dem Boden läuft die Elster oder hüpft seitwärts. Stimmt. Egal. Außer am Schlafplatz und seitwärts ist super. Außer am Schlafplatz und bei Versammlungen im Frühjahr gewöhnlich paarweise oder in kleineren Gruppen. Von der Tundra bis zur Wüste in offenem Gelände mit vereinzelten Büschen und Bäumen oder Gehölzen. In Mitteleuropa inzwischen überwiegend in und bei Ortschaften. Da hier das durch den Menschen gestellte Nahrungsangebot weit umfangreicher ist, als in der ausgeräumten, vergifteten Ackerlandschaft. Wow! Das ist das erste Mal, dass hier...
Bei der Elster.
Wie krass. Irre. als in der ausgeräumten, vergifteten Ackerlandschaft. Also eigentlich sind diese Bücher doch gar nicht wertend. Das ist ja verrückt.
Nee, aber guck mal bitte, wann das rausgegeben wurde, das Buch.
Ja, kann ich dir sagen.
Das finde ich jetzt echt interessant.
Aber das habe ich noch nie erlebt, ne? Also ohne Witz, ich kenne das Buch in- und auswendig.
Nee, und vor allem bei Parallen.
Ich dachte, der Autor Elster liest eh kein Schwein. Da kann ich mal richtig was, kann ja richtig was vom Leder ziehen.
Endlich mal das sagen, was ich sagen will.
Was haben wir denn hier? Das hier ist die 6. Auflage, 1992. Ja, das ist entspannt, entspannt 30 Jahre her. Ja, das ist irre. Aber das ist ja cool, dass das da so steht. Finde ich ja wirklich verrückt. Ja, aber was ich dazu noch eine Sache sagen wollte, dass die, da steht ja auch, dass sie oft verkannt ist. Ja, haben wir ja gerade schon festgestellt. Mhm. Ich erinnere mich aber total gut, wie in meiner Kindheit zum Beispiel mein Opa, ein großer Vogelfreund, ist ein ähnliches Thema wie bei den Tauben auch. Der hat die immer verjagt. Und dann habe ich ihn gefragt, was denn, warum denn? Ja, die sind nicht gut. Erstmal unbegründet. Ja, da kommen wir vielleicht gleich zu. Es gibt ja so einen komischen Aberglauben, der sich immer weiter trägt. So, dann aber, wenn man etwas tiefer gegangen ist, ja, die fressen die kleinen Singvögel. So, die fressen die Eier. Das wurde immer so gesagt. Und es gibt sogar Leute, die haben die Nester zerstört, wenn sie nicht hoch genug waren. Und das finde ich so krass. Also so viel Engagement würde ich mir ja mal wirklich wünschen, in anderen Bereichen, wo wir was dazu tun, dass die kleinen Vögel kein Zuhause mehr finden. Also nur mal so am Rande. Das finde ich immer interessant, wie sich so manche Aberglauben und Mythen so über Generationen halten. Und in Ostasien zum Beispiel ist die Elster ja ein absoluter Glücksvogel. So, ist auch spannend. Ich habe so eine kleine Vase, wo mit so einer chinesischen Malerei, wo eine Elster drauf ist in so einem Kirschbaum und das sieht wunderschön aus. Bist du eingeschlafen?
Ja, und auch dieses diebische Elstern. Nee, aber ich habe gerade überlegt, diese diebische Elster und sowas, alles diese ganzen Sprichwörter und dass die dann alles, was glänzend ist, sozusagen klauen. Da gibt es ja richtige Erzählungen drüber. Ja. Was ja auch eigentlich nicht erforscht war. Aber es liegt wahrscheinlich auch darum, wie gesagt, dass man sie beobachtet hat, dass sie immer am Menschen, es sind ja auch Kulturfolger, nah am Menschen waren und gemütlich da ihre Sachen neugierig gepickt haben vielleicht.
Klug,
oder hier und da mal was vergraben.
Klug, ne? Neugierig und wenn was glänzt, wird das inspiziert. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Und was ich noch erzählen möchte aus einer Beobachtung, weil wir kommen sonst gleich zu so einem, es gibt bestimmt ganz viel in der Kultur und Musik und so, ich habe aber noch ein paar Sachen, die ich erzählen muss, eigene Beobachtung. Und zwar, was ich super spannend finde und was auch zeigt, wie klug diese Vögel sind. Die Leute sagen ja auch, boah, es sind überall Elstern, es sind so viele, es gibt nur noch Elstern, habe ich hier auf jeden Fall oft erlebt. Im Winter übrigens. Mhm. Haben wir größere Schwärme. Da kommen, wie bei fast allen Rabenvögeln, also auch bei den Saatkrähen, bei den Nebelkrähen, bei den Dohlen, kommen die osteuropäischen Vögel dazu. Also wo der Winter härter ist, wo es Dauerfrost gibt, kommen die hierhin. Vor allem haben wir in Ostdeutschland das, dass dann auf jeden Fall mehr Vögel hier sind. So, das heißt, dieser Eindruck jetzt im Januar oder Ende des Winters ist eben noch so beides da. Da denkt man, auweia. Also wir haben bestimmt gerade hier 10 Elstern, die regelmäßig hier rumfliegen und laut sind. Und dann denken eben immer alle, oh Gott, es gibt nur noch Elstern. So, die Beobachtung habe ich gemacht. Das mal dazu. Aber in der Brutzeit gibt es auch oft mehr Nester, als man Paare hat. So ist jedenfalls mein Eindruck. Und ich habe das mal gefragt, hier eine Bekannte von mir, die hier Rangerin ist auch im Naturschutzgebiet hier. Und die hat mir gesagt, dass Elstern auch mehrere Nester bauen und vortäuschen, sie alle zu besetzen und eigentlich aber dann und auch sehr laut sind, aber an einem Nest, was sehr gut versteckt ist und nicht so gut einsehbar, dann brüten. Also so eine Art Ablenkung. Und ich habe das, beobachtet, hier sind ganz hoch in den Bäumen überall Elsternnester. Und dann kam der Turmfalke, hat mit einem riesen Krawel da dieses Nest besetzt. Und dann waren die Elstern ziemlich schnell weg und ich dachte, jetzt hat er aber die Elstern schnell vertrieben, das war ja sehr fast kampflos. Und dann habe ich Wochen später in einer Hecke in 2 Metern Höhe ein Elsternnest entdeckt, wo sie still und heimlich, gemütlich, ohne dass es jemand gemerkt hat, gebrütet haben. So.
Ah, ja.
Und das finde ich super interessant und natürlich auch total klug. Also sowas machen keine dummen Vögel.
Ja. Aber das ist eine ganz schöne Arbeit, dann so viele Nester zu machen, oder?
Ja, das stimmt. Deswegen fangen die auch jetzt schon an.
Weil das dauert ja 3 Wochen.
Ja, aber gleichzeitig sind die auch alle nicht kaputt gegangen. Ne? Also die sind wirklich alle noch, die sind alle noch da. So, also selbst, ich meine, diese Birke, das sind, ich weiß nicht, bestimmt 15 Meter oder so. Und wir hatten ordentliche Stürme hier, da ist überhaupt nichts passiert. Das zeigt ja auch, wie gut die gebaut sind.
Ja, und das, also mir kommt es auf jeden Fall vor, wenn ich so zurückdenke, dass es weniger Elstern geworden ist. Es liegt aber auch daran, dass mir viel mehr andere Vögel auffallen und vielleicht deswegen die Elstern nicht mehr so. Aber das ist ja jetzt auch eine Sache, das sind nur Eindrücke und das hat natürlich auch damit zu tun, wo man lebt. Ne?
Ja.
Die sind in bestimmten Bereichen häufiger
und
wahrscheinlich eher Gartennähe oder
so.
Jetzt haben wir aber noch 9 Minuten und jetzt müssen wir mal loslegen für die Kultur, weil ich war wirklich überrascht, wie viel es zur Elster gibt, vor allen Dingen im englischen Raum. Also Magpie heißt der Vogel im Englischen und ich hatte, als ich angefangen habe, für die Musik so ein bisschen zu stöbern, habe ich mehrere Songs auf unsere Playlist gepackt, die alle sehr, sehr, sehr schön sind. Interessanterweise meistens langsam. Hätte ich bei der Magpie gar nicht gedacht, aber meistens langsam und auch Liebeslieder. Aber ich hatte die ganze Zeit im Gefühl, scheiße, irgendwie, es gibt doch irgendein Lied, was du liebst, was du gerne machst, was Magpie heißt. Und ich hatte damals überhaupt nicht im Kopf, dass Magpie Elster ist, aber dieses Lied. Und dann habe ich überlegt und so. Und dann ist mir eingefallen, es handelt sich um eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen, die heißt Joan as a Policewoman.
Ja, kenne ich.
Ich liebe sie. Ich möchte lesbisch mit ihr sein.
Dieser Satz ist ein...
Entschuldigung. Ich möchte mit ihr lesbisch sein. Ich möchte sie heiraten.
Ich möchte, aber nur mit ihr
und
lesbisch sein.
Nur mit ihr.
Ja, ist ein schönes...
Ja, nur mit ihr. Und alle, die mich kennen, gut kennen und meine Musik und so, meine guten Freundinnen wissen das, dass ich Joan as a Policewoman verehre.
Ja.
Nicht nur als Musikerin, sondern sie auch mega hot finde.
Schön.
Wir waren 2006 auf einem Konzert in Berlin. Da kannte ich die Frau nicht gut. Ich wurde eingeladen, bin da hingegangen. Da hat sie ihr erstes Album gespielt, Real Life. Kann ich jedem nur empfehlen. Ein so geiles Album.
Mache ich gleich an.
Und die hat da gesessen. Nee, wirklich. Ja. Die hat da gesessen, alleine auf dieser Bühne. Und zwar an der, wie heißt nochmal die Bühne unten in Mitte? Volksbühne. Bei der Volksbühne, da gab es so einen kleinen Saal, wo auch
Konzerte... Der Rote Salon. Der Rote Salon.
Genau. Mhm. Im Roten Salon war sie. Und wir saßen da, ich saß in der ersten Reihe und sie saß an ihrem Klavier und hat dieses... Und ich dachte, also es ist eins der besten Konzerte gewesen, auf dem ich je war.
Ist das nicht schön?
Die Frau ist eine Urgewalt.
Schön.
Sowas Krasses.
Wenn man sowas nicht erwartet, ist das ja auch so schön, ne? Wenn man einfach...
Ja, genau. Und dieser Raum und diese Frau, und die ist so schön und so, die strahlt so eine... So, es ist einfach so eine... Ist, also ich kann es gar nicht... Also ich bin verknallt in die. Und dann, sie ist ja eigentlich Violinistin, sagt man, also Geigerin, ausgebildet, also kommt eigentlich vom Klassischen und ist dann aber ziemlich schnell in jungen Jahren in Richtung Punk und laute Musik gegangen und hat da auch ihren Freund kennengelernt, Jeff Buckley, für jeden, der ist auch ein absoluter Ausnahmekünstler, hat unglaublich gute Musik gemacht und ist aber leider mit 30 ertrunken. Und sie war damals mit ihm zusammen. Und hat eben in dieser ganzen Musikszene schon gelebt und und war total bekannt auch, weil sie einfach so musikalisch ist, spielt Klavier, die spielt die Geige, die singt und hat mit ihm super viele Songs geschrieben und er ist dann ja auch sehr, sehr bekannt geworden. Kannst ja auch mal, Last Goodbye ist so ein Lied von dem oder Hallelujah hat er nachgesungen, also ganz tolle Stimme auch. So, und dann war er eben weg und dann ist sie da, hat sie sich aufgemacht und alleine ihr erstes Album dann 2006 rausgebracht, in den USA erst 2007, das erschien in England eher. Und ich konnte es sehen und das möchte ich nochmal sagen, ich habe es gesehen, bevor es überhaupt in den USA draußen war und seitdem liebe ich diese Frau. So, und jetzt, um auf den Punkt zu kommen, die hat auf ihrem zweiten Album... Dann, das kam 2008 raus, habe ich auch sehr geliebt. Da ist eins meiner absoluten Lieblingslieder drauf. hat sie ein Lied, das heißt Magpies. Und dieses Lied möchte ich spielen.
Ja.
Es ist ein wunderschöner Text. Wirklich, Philipp, du wirst Tränen in den Augen haben über die Liebe ihres Lebens. Auf, ja. Und das ist so, es ist aber nicht so ein trauriges Lied, aber es ist so schön. Und das ganze Album, jetzt muss ich nochmal gucken, wie das Album heißt. Das heißt To Survive, ist total schön. Da gibt es einen Song, der heißt To Be Loved. Da dachte ich, das ist ein so traumhafter Song, so liebevoll gesungen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch in diesem Jahr ihre Mutter gestorben. Also irgendwas Dramatisches ist passiert, dass sie dieses Album rausgebracht hat mit so vielen Songs, die um Liebe handeln. Und aber wirklich um tiefe Liebe, nicht nur Mann, Mann, Frau, Frau, sondern eine Freundschaftsliebe, eine Liebe zum Leben, eine Liebe, also ein wunderbares Album, To Survive. Und jetzt habe ich so viel geredet wie noch nie, glaube ich, und möchte dieses Lied spielen.
Das ist auch super.
Aber eigentlich müssen wir
Neu ziehen, würde ich sagen.
Ja, mal ganz, das müssen wir schnell machen.
Ja, klar, damit das Lied, ja, mach schnell. Und in der Zeit sag ich allen, die es bisher geschafft haben, 7. März, Buchhandlung Klinski lesen wir in Köln, am 8. im Hallmackenreuter in Köln, am 9. Local Bookstore Shop in Düsseldorf und am 11. März machen wir einen Vogelspaziergang in Köln für und mit euch. So, aber bis dahin hören wir uns nochmal im Stadtgarten. Nur mal schon mal ganz grob, mehr Infos bei Instagram und ich sag's auch gerne nochmal irgendwann mit Uhrzeiten, aber da könnt ihr euch bei den jeweils genannten auch einfach melden. In einer Suchmaschine eintippen. So, mach schnell und...
Ja. Mama, sag Stopp.
Ja, ich sag Stopp.
Stopp. Der Waldkauz.
Das finde ich gut, weil es ist Eulenzeit und wir hatten noch keine Eule. Und die Eule an sich, da können wir auch dann länger als 40 Minuten drüber sprechen. So,
das stimmt.
Jetzt mache die Musik an. Und
machen wir jetzt und Marit Jod und ich möchte nur eine Sache sagen zu den Ankündigungen für die, die es bis hierhin jetzt geschafft haben, dass wir überlegen nächste Woche, am 10. März vielleicht eine Podcast-Folge, die erste, vor Publikum aufzunehmen. Aber da müssen wir dann das nochmal spreaden über Instagram oder wie auch immer. Aber wollte ich einmal gesagt haben.
Ja, okay. Kriegen wir, ne? Sagen wir dann nochmal Bescheid.
Ist ja noch nicht klar.
Genau.
So, jetzt geht's los. Man, haltet euch fest. It's a beauty, diese Frau. Ich liebe sie. Wenn du mich hörst, Joan, ich liebe dich und Marit Jod und auf Wiederhören.
Dankeschön. Tschüss, Antonia.
Tschüss. Tschüss. Stone. Indeed, I'm born again.
this could be true, but now I got to hear.